NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
11. Mai 1888. Der Geburtstag des amerikanischen Komponisten Irving Berlin.
Irving Berlin konnte nicht besonders gut Klavier spielen. Er hatte es sich selbst beigebracht, in den Chinatown-Spelunken, in denen er als Kellner jobbte. Weil es für ihn bequemer war, klimperte er vor allem auf den schwarzen Tasten in der Mitte herum. Fis-Dur wurde seine bevorzugte Tonart.
Als ich ein junger, armer Schlucker war, nahm ich mir vor, Musik zu studieren, sobald ich es mir leisten könnte. Doch ehe ich dazu kam, das löbliche Vorhaben auszuführen, war ich ein gefeierter Komponist.
Denn der Stümper am Klavier hatte ein untrügliches Gespür für die amerikanische Seele. Mit seinen einfachen Melodien und den klaren Texten schuf er gleich eine ganze Reihe der populärsten Songs. Lieder, die jeder Amerikaner kennt und liebt. White Christmas gehört dazu, There's No Business Like Show Business oder das unverwüstliche Puttin' on the Ritz.
Now if you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits?
Für mich hat Irving Berlin nicht unbedingt so einen ganz leicht zu erkennenden Stil, dass man sagt, das ist typisch Berlin. Von Musical-Songs über Tanzmusik, über Balladen, er kann einfach alles und sehr, sehr gut, also sehr, sehr vielgestaltig und er ist vor allem sehr, sehr fleißig gewesen.
Martin Pfleiderer, Professor an der Musikhochschule Franz Liszt in Weimar, ist Experte für populäre Musik. Berlins sensationellen Erfolg erklärt er sich aus seiner Nähe zum Publikum.
Er hat jetzt keine künstlerischen Ambitionen, dass er sich als Komponist beweisen muss. Nee, das war ganz klar, der Komponist muss mit seinen Liedern unterhalten. Er ist in Anführungszeichen Dienstleister. Und das ist auch das Verständnis der amerikanischen populären Musik bis in die 50er Jahre rein. Es geht um das Publikum.
Ein guter Song verkörpert die Gefühle der Masse. Und ein Songschreiber ist nicht mehr als ein Spiegel, der diese Gefühle reflektiert. Ich schreibe einen Song, um das Publikum zu erfreuen. Und wenn das Publikum in New Haven ihn nicht mag, ändere ich ihn.
Irving Berlin wusste, wie Amerika tickt. Vielleicht, weil er selbst eine Art Verkörperung des amerikanischen Traums war. Der Sohn jüdischer Einwanderer, der es vom Zeitungsjungen in der Lower East Side zum Multimillionär gebracht hat.
Das ist natürlich auch ein Teil, weshalb die Amerikaner ihn so sehr lieben, weil er aus ganz armen Verhältnissen kommt, nicht Noten lesen konnte, sich langsam hochgearbeitet hat.
Amerikas beliebtester Songschreiber wird heute vor 125 Jahren als Israel Beilin in Russland geboren, das achte Kind eines jüdischen Kantors. Über seinen Geburtsort gibt es unterschiedliche Angaben. Sicher ist, schon als kleiner Junge muss er schlimme Szenen erleben.
Dass man den Juden, besonders an christlichen Feiertagen, das Leben zur Hölle machte, sie beschimpfte, verprügelte oder gleich umbrachte, gehört zu meinen frühesten Kindheitserinnerungen. Als ich 4 oder 5 Jahre alt war, ging bei einem dieser antijüdischen Pogrome auch unser Haus in den Flammen auf.
Wie tausende anderer Juden aus Osteuropa flieht die Familie vor den Pogromen in die USA. Amerika erscheint den Verfolgten als gelobtes Land. Die Ankunft auf Ellis Island im September 1893 macht auf den 5-Jährigen einen gewaltigen Eindruck. Später wird er ein Loblied auf seine neue Heimat schreiben, das zur inoffiziellen Nationalhymne avanciert. Es war ein sehr persönlicher Song für ihn. Berlins Tochter Mary Ellen Barrett erinnert sich an die große Liebe ihres Vaters zu Amerika.
He came to this country.
Er kam in dieses Land und dieses Land erlaubte ihm, das zu werden, was er wurde. Ein großer Songschreiber. Deshalb war seine Dankbarkeit ungeheuer groß. Und Amerika war sein Home Sweet Home.
To America was enormous and it was his home sweet home.
Zunächst zeigt ihm die süße Heimat allerdings ihr hässliches Gesicht. Wie die meisten Einwanderer leben die Berlins in den Slums der Lower East Side unter ärmlichsten Verhältnissen. Den jungen Izzy bekümmert das elende Leben kaum.
Ich war zwar der Sohn armer Eltern, aber ich musste nicht darunter leiden. Die Armut fiel mir nicht auf, weil um uns herum nichts anderes war.
Als 1901 der Vater stirbt, muss der 13-Jährige die Schule verlassen. Er wird Zeitungsjunge und später singender Kellner in Chinatown. Mit 19 schreibt er seinen ersten Songtext, für den er 33 Cent bekommen haben soll. Beim Druck wird sein Name falsch geschrieben und er bleibt bei diesem Fehler. Aus Izzy Baylin wird Irving Berlin. 4 Jahre später gelingt ihm bereits ein Mega-Hit.
Come on in here, come on in here, Alexander's Ragtime Band. Come on here, it's the best band in the land.
Ragtime war schon in den 1890er Jahren eine Mode, die auch landesweit bekannt wurde, also dieser synkopierte Pianostil. Irving Berlin gilt ja als Vater des Ragtimes, weil er sich da auf diese Mode draufgesetzt hat, obwohl musikalisch kaum Anklänge an Ragtime sind. Aber egal wie oberflächlich das ist, es waren afroamerikanische rhythmische Elemente. Das ist neu und das ist, denke ich, auch so ein Hintergrund, weshalb das dann so erfolgreich war.
Alexanders Ragtime Band löst 1911 ein weltweites Tanzfieber aus. Obwohl einige Ärzte dringend davor warnen, dass bei den schnellen Bewegungen Hirnzellen absterben könnten. Mit 23 hat es der Junge aus der Lower East Side geschafft. Er ist reich und berühmt. Berlin wird einer der erfolgreichsten Komponisten der Tin Pan Alley, jener 28. Straße in Manhattan, in der sich die amerikanischen Musikverlage angesiedelt haben.
Es waren Verlagshäuser, die wirklich Komponisten angestellt haben. Und dieses System hat sich durchgesetzt, auch deshalb, weil zur gleichen Zeit eben dieses Nachtleben, wie man es ja aus New York kennt, richtig losgegangen ist. Also dass die Leute dann nach Manhattan gefahren sind abends und sich da vergnügt haben, in Restaurants, wo dann Musik aufgeführt wurde, dann in den Revuen.
Call me up some rainy afternoon, I'll arrange.
Der junge Komponist beliefert bald schon den Broadway mit abendfüllenden Shows. Er ist nicht nur ein begnadeter Songschreiber, sondern auch ein ausgebuffter Geschäftsmann. So wird er zunächst Teilhaber in einem Musikverlag, gründet dann eine eigene Firma, stellt selbst Tourneeensembles zusammen und lässt sich sogar ein Theater bauen. Schon längst spielt es keine Rolle mehr, dass seine musikalische Ausbildung erkläglich ist.
Das war jetzt keine Voraussetzung, um Karriere zu machen. Es ging ja darum, dass man tolle Texte geschrieben hat und tolle Melodien, die eingängig waren, wiedererkennbar waren.
Der Songschreiber besorgt sich für $100 ein transponierendes Piano, wie sie in der Tin Pan Alley gang und gäbe sind. Auf diesem Klavier kann er mit einem Hebel die Tonarten verändern. Außerdem beschäftigt er schon früh einen Musiksekretär, der seine Ideen notiert und ausarbeitet. Das Erfinden von Ohrwürmern ist allerdings keine einfache Sache für ihn. Berlin quält sich damit Nacht für Nacht.
Und dann, so zwischen 3 und 6 Uhr morgens, schwitze ich oft Blut. Und tropft es von meiner Stirn aufs Papier, sind es Noten.
Seine Schlaflosigkeit wird legendär. Irving Berlin ist ein Nervenbündel, ein zappliger kleiner Mann, unruhig und fahrig. 1918 erhält der 30-Jährige die US-Bürgerschaft und wird gleich zur Army einberufen. Für den begeisterten Patrioten eigentlich kein Problem, wenn nicht um 10 Uhr abends in der Kaserne das Licht ausgehen würde. Hellwach hockt er jede Nacht in seinem Bett.
Und gegen 5 Uhr morgens, wenn ich gewöhnlich fähig bin einzuschlafen, zack, fing der Hornist mit seinem Wecksignal an. Aufstehen, aufstehen, aufstehen. Eines Tages bringe ich diesen Hornisten um, habe ich oft gedacht.
Stattdessen schreibt er ein Lied.
Oh, how I hate to get up in the morning. Oh, how I'd love to remain in bed.
Berlins Texte spiegeln oft persönliche Erlebnisse. Seine Songs sind wie ein Tagebuch.
You gotta get up, you gotta get up, you gotta get up this morning.
He put a lot of himself.
Er steckte viel von sich selbst in diese Lieder, von seinen Gefühlen über das Leben und von seiner Fähigkeit zu lieben.
I lost the angel who gave me summer the whole winter through. I lost the gladness that turned into sadness when I lost you.
Seine erste Ballade schreibt er 1912, als seine junge Frau Dorothy nach nur 5 Monaten Ehe stirbt. Sie hatte sich in den Flitterwochen auf Kuba mit Typhus infiziert. 12 Jahre später trifft Berlin seine zweite große Liebe, Ellen MacKay. Und wieder komponiert er einen Song.
I'll be loving you always with a love that's true always.
Ihre Liaison sorgt für Schlagzeilen. Ellen stammt aus einer der einflussreichsten katholischen Familien der New Yorker Upper Class. Ihr Vater schäumt vor Wut über ihre Beziehung zu einem jüdischen Emporkömmling. Dennoch heiraten die beiden und werden ein glückliches Paar bis zu Ellens Tod über 60 Jahre später. Auch die Geburt der ersten Tochter feiert Berlin mit einem Lied. Al Jolson singt Blue Skies im ersten Tonfilm, der in Hollywood gedreht wird. Da in den Anfangsjahren des Tons vor allem Revuen produziert werden, ist Irving Berlin bald auch in der Traumfabrik ein gefragter Mann. Der Musikwissenschaftler Martin Pfleiderer.
Er hat einfach einen guten Stand gehabt, weil die Auftraggeber, also Filmproduzenten oder Revueproduzenten, Musicalproduzenten wussten, der kann das und der ist vielseitig und hat einen hohen Output. Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I seek when we're out together dancing cheek to cheek.
Wieder setzt er Maßstäbe. Vor allem mit seinen Songs für die Tanzfilme von Fred Astaire und Ginger Rogers, die den Amerikanern in den 30er Jahren die große Depression versüßen sollen. Cheek to Cheek oder Let's Face the Music and Dance werden Welthits. Berlins berühmtestes Werk aber ist ein Weihnachtslied. Dabei hasst der Komponist Weihnachten. Es erinnert ihn an das größte Unglück seines Lebens. Irving Berlins einziger Sohn stirbt 1928, nur 3 Wochen nach seiner Geburt, ausgerechnet am Weihnachtstag. Der sentimentale Christmas-Song, den Bing Crosby im Dezember 1941 zum ersten Mal im Radio singt, stürmt die Hitparaden und avanciert zur Hymne der heimwehkranken GIs im Zweiten Weltkrieg. Noch heute gilt White Christmas als meistverkaufte Single aller Zeiten.
Es ist nicht nur das beste Lied, das ich je geschrieben habe, sondern das Beste, das überhaupt jemals geschrieben wurde.
Im Krieg stellt sich Berlin selbstverständlich in den Dienst der Army. Für eine patriotische Revue, mit der er selbst auf Tour geht, schreibt er God Bless America. An diesem Lied hat er nie einen Cent verdient. Die gesamten Einnahmen gehen an die Pfadfinder. Berlin ist einer, der gern Steuern zahlt, weil er sein Land so sehr liebt. Er gehört aber auch zu den Ersten, die sich für die Gleichstellung der Schwarzen einsetzen. 1946 übernimmt der Komponist eher widerwillig den Auftrag für ein Musical über die Scharfschützin Annie Oakley.
I'm quick on the trigger with targets not much bigger than a pinpoint. I'm number one, but my score with a feller is lower than a sailor. Oh, you can't get a man with a gun.
Annie Get Your Gun wird zu einem der größten Broadway-Erfolge und tritt einen Siegeszug um die Welt an. Mit There's No Business Like Show Business liefert Berlin zugleich die ultimative Hymne fürs eigene Geschäft. Mit dem Aufkommen der Rockmusik wird es stiller um den Komponisten. Er zieht sich zurück, beschäftigt sich mit den zahlreichen Enkeln und beginnt zu malen. Verstummt sind seine Lieder allerdings nie.
Das Repertoire von Irving Berlin lebt auf jeden Fall weiter. Es ist einfach allgemein gut, gerade in den USA.
Irving Berlin stirbt am 22. September 1989, ein Jahr nach seiner geliebten Frau, im biblischen Alter von 101.
You and the song have gone, but the melody lingers on, lingers on.
Im Zeitzeichen erinnerte Christiane Kopka an Irving Berlin, der heute vor 125 Jahren geboren wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.